Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Strategie ohne Taktik ist der langsamste Weg zum Sieg. Taktik ohne Strategie ist der Lärm vor der Niederlage. Das sagt Sun Tzu. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du spannende Einblicke bekommen willst, wie ein erfolgreiches Unternehmen seine Marketingstrategie aufbereitet hat oder aufgebaut hat, dann bleib dran. Denn bei mir ist heute Lisa Modest-Danke. Sie ist Head of Marketing bei unserem Kunden Hörmann. Lisa wird dir genau diese spannenden Einblicke geben und dir zeigen, wie Hörmann sich strategisch im Marketing aufgestellt hat und wie auch dann die Umsetzung läuft. So, das ist der Plan für heute. Liebe Lisa, schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
So, Lisa, die meisten haben Hörmann wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört oder gesehen. Und ich hatte vorhin noch auf dem Flur einen Kunden getroffen und der meinte, ach, das sind die mit den Garagentoren. So, Garagentore macht ihr, das ist offensichtlich angekommen. Kannst du einen kurzen Überblick geben, was ihr noch so macht, in welchen Branchen ihr unterwegs seid, in welchen Ländern ihr aktiv seid, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, was für ein Rad du da eigentlich auch drehst?
Genau, also die meisten denken sofort an Garagentore. Das ist auch ganz normal, weil wir in diesem Produktbereich mit Abstand die höchste Marktabdeckung haben und mit den Garagentoren auch bekannt und groß geworden sind. Mittlerweile kann man sich aber tatsächlich für den privaten Wohnungsbau merken, dass wir so ziemlich alle Löcher am Bau stopfen mit Toren und Türen und die dazugehörigen Antriebe, außer Fenster. Fenster machen wir nicht, aber wir machen eben Zimmertüren aus Holz, Haustüren aus Stahl und Aluminium, Garagentore, und die dazugehörigen Smart Home und Antriebslösungen. Und dann sind wir eben noch in dem Objekt- und Industriebereich sehr stark vertreten mit Verladetechniklösungen, Industrietorsystemen, Zufahrtskontrollsystemen relativ neu auch mit Pollern und Schrankensystemen, aber auch in Bürogebäuden, die uns tagtäglich beispielsweise bei der Arbeit begegnen, mit Brandschutzlösungen.
Also doch schon etwas breiteres Portfolio für diese Formulierung. Alle Löcher im Hausbau stopfen, das ist wahrscheinlich in erster Linie jetzt Personalmangel, aber das ist ein anderes Thema. Kannst du ein bisschen was auch zu den Märkten, auf denen ihr aktiv seid? Also wie international ist Hörmann? Kannst du da ein bisschen Einblick geben?
Also im Grunde kann man sagen, Hörmann ist weltweit überall vertreten. Wir sind also entweder mit über 40 eigenen Standorten, Vertriebsstandorten weltweit vertreten auf allen Kontinenten außer Australien und an Orten, an denen wir dann nicht mit eigenen Standorten vertreten sind, zum Beispiel auch Australien, sind wir dann mit großen Handelspartnern vertreten, die uns in diesen Märkten dann repräsentieren, haben also da super viele eigene Standorte und zusätzlich muss man dazu sagen, aufgrund des breiten Produktportfolios haben wir noch circa 50 Produktionsstandorte weltweit. Wir produzieren allerdings, muss man sagen, für Deutschland und Europa, auch vornehmlich in Deutschland und Europa, und dann haben wir noch Produktionsstandorte in Asien, aber ausnahmslos für den asiatischen Markt und in Amerika ausnahmslos für den nord- und südamerikanischen Markt.
Okay, 50 Produktionsstandorte weltweit vertreten, zum Teil über Handelspartner. Also da sieht man schon, das ist jetzt kein ganz kleiner Laden, wo du das Marketing dann auch verantwortest. Und du hast gerade das Thema Handelspartner auch schon angesprochen. Ihr macht ja kein Direct-to-Consumer-Geschäft, sondern geht vornehmlich dann ja auch über Händler, über Partner in den Vertrieb rein. Also so im Prinzip B2B2C, B2C2B, irgendwie so eine Gemengelage. Kannst du da ein bisschen Einblick geben, wie ihr das strukturiert habt bei euch?
Also es ist genau richtig gesagt, in Bezug auf die Produkte, vornehmlich für den privaten Wohnungsbau, verkaufen wir unsere Produkte ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel, also ganz klassisch B2B, manchmal zweistufig, manchmal sogar dreistufig. Und in Bezug auf den Objektbau ist es ein Mischgeschäft, wobei da auch das allermeiste über den Handel oder das Handwerk läuft und abgewickelt wird. Und ein ganz kleiner Teil, bei dem unsere Partner dann beispielsweise sagen, das sind jetzt große Aufträge, die kann ich selber nicht bedienen, die kann ich nicht abwickeln. Da treten wir dann eben auch direkt in den Kontakt mit dem Endkunden und wickeln das Geschäft ab. Aber das macht eben einen kleinen Teil aus. So sieht die vertriebliche Seite aus. Und in der Kommunikation sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Da richten wir uns auch sehr stark an unsere Endverbraucherzielgruppen. der private Endverbraucher, der also ganz klassisch Hausbauer oder Modernisierer ist, der gewerbliche Endverbraucher, der seine Logistikhalle baut oder eben modernisieren möchte, oder eben auch Städte und Kommunen sind Endverbraucherzielgruppen. Und was wir in der Kommunikation natürlich auch ganz stark berücksichtigen, ist die für uns ganz wichtige Mittelsmannrolle des Architekten. Und die sprechen wir in der Kommunikation als Marke Hörmann auch direkt an.
So, das klingt nach einer relativ komplexen Gemengelage. Also ihr wollt die Endverbraucher aktivieren, damit sie dann auch, sag ich mal, eure Produkte im Fachhandel einfordern. Ihr müsst die Handelspartner aktivieren, ihr müsst die Architekten aktivieren. Die alle müssen halt eben dafür brennen, dass sie halt eben nur Hörmann-Produkte verarbeiten. So, jetzt die spannende Frage. Wie habt ihr das strukturell bei euch intern gelöst? Liegt das alles in einem Team oder habt ihr dann für diese einzelnen Bereiche dann separate Teams?
Also wir nennen diese Strategie, wie du eben auch so schön zum Anfang gesagt hast, Marketing von Hörmann und Marketing mit Hörmann. Marketing von Hörmann sind also all die Maßnahmen, die ich eben erzählt habe, mit denen wir uns direkt an die Endverbraucherzielgruppen wenden. Man nennt das auch Pull-Maßnahmen, um einen Sog zur Marke herzustellen am Markt. Und das Marketing mit Hörmann betrifft dann die Maßnahmen, die wir unseren Händlern für ihr lokales Marketing zur Verfügung stellen. All diese Maßnahmen sind schon bei uns gebündelt in dem Bereich Marketingkommunikation, aber in verschiedenen Teams angesiedelt.
Wie groß ist der Bereich gesamt an Personen?
Ja, circa 30 Personen sind das bei uns im Team. Und dieser Bereich, die 30 Personen, das unterteilt sich in 6 Teams.
Hm. Wo ist der größere Teil? Ist es dann die Endkundenkommunikation oder die Marketing mit Hörmann-Kommunikation?
Das lässt sich gar nicht ganz so gut sagen, weil man muss tatsächlich immer ja auch sagen, auch bei den Maßnahmen für unsere lokalen Handelspartner ist die Zielgruppe meistens ja der private Endverbraucher. Von daher ist es oft tatsächlich natürlich so, dass diejenigen, die diese Maßnahme erstellen, also beispielsweise textlich erstellen, im Content, in der Content Creation erstellen, ist dann oft die gleiche Person. Nur die Art der Aufbereitung ist dann eine andere Funktion und sind dann bei uns, so nennen wir das, verschiedene Kanäle, über die dann der gleiche Content in einer etwas abgewandelteren Form dann entweder über unsere eigenen Kanäle oder an den Händler herangetragen wird. Und deshalb kann man gar nicht so genau sagen, was den größeren Part ausmacht. Ich würde sagen, es ist so circa 50-50.
Okay. Und auch Leute, die, sag mal, für mehrere Bereiche dann halt eben auch aktiv sind, einfach weil es da Überschneidungen dann auch gibt. Okay.
Ja, genau.
Nun, wenn ich mir jetzt alle Produkte von euch so anschaue, da ist spontan keins dabei, wo ich sage, da ist der Kaufentscheidungsprozess ein unkomplexer, beziehungsweise sind sehr, also FMCG-Bereich ist sehr weit weg von euch, wenn ich drüber nachdenke, eine Haustür, ein Garagentor, später dann auch irgendwelche Schließanlagen oder im Industriebau. Das ist ja ein komplexer Prozess mit mehreren Stakeholdern auch. Wie geht ihr dieses Thema Customer Journey an, auch insbesondere mit dieser Perspektive? Ihr müsst ja mehrstufiges Marketing auch machen, um die Zielgruppe dann auch zum Händler zu treiben.
Also wir haben für uns sehr konkret Personas definiert von all den Stakeholdern, die eben an diesem Prozess beteiligt sind und haben uns dann wirklich durch Interviews mit Vertretern aus diesen Personas Customer Journeys angesehen und definiert, wo in welcher Phase Hörmann eben mit dieser Persona in Kontakt kommt, über welche Kanäle Hörmann dann mit der Persona in Kontakt kommt und an welchen Touchpoints wir vielleicht schon gut aufgestellt sind und an welchen wir eben noch nicht so ganz gut aufgestellt sind. Und danach gehen wir eigentlich in unserer gesamten Kommunikation auch vor, dass wir immer schauen, wenn es beispielsweise neue Produkte gibt, die am Markt eingeführt werden, dass wir immer schauen, dass wir von jeder Persona jeden Touchpoint auch mit unseren Maßnahmen abgebildet haben.
So, nehmen wir mal eine Haustür.
Ja.
Wie viele Kontaktpunkte habt ihr da? Wie lange dauert so ein Kaufentscheidungsprozess? Das finde ich jetzt immer spannend.
Ja. Also ich kann jetzt tatsächlich nicht auswendig sagen, wie viele Kontaktpunkte wir haben, aber ein Kaufentscheidungsprozess bei einer Haustür kann schon länger dauern. Also meistens geht man von circa 9 Monaten bis sogar teilweise ein Jahr aus. Das liegt vor allen Dingen auch daran, weil die Haustür im Hausbauprozess relativ spät kommt und Endverbraucher dann immer schon denken, dass es bald soweit ist und sich dann schon mal informieren und vielleicht auch ein Angebot anfragen und dann verzögert sich alles noch und die Haustür wird doch noch nicht benötigt. Deshalb ist es tatsächlich so, dass von dem ersten Kontaktpunkt, der bei uns tatsächlich aus unserer Herstellersicht oft schon in dem Zeitpunkt liegen sollte, in dem noch gar nicht gebaut wird, sondern indem wir vielleicht anhand von Indizien merken können, das ist jetzt jemand, der plant, ein Haus zu bauen in naher Zukunft. Von da bis dann wirklich zur Care-Phase, wenn man so möchte, also nachdem die Haustür eingebaut wurde, können locker 1,5 Jahre liegen.
Wow, okay, das ist auch dann, sage ich mal, eine Herausforderung, da während dieses gesamten Kaufentscheidungsprozesses natürlich dann auch präsent zu sein, damit nicht dann irgendwie an der entscheidenden Stelle dann doch falsch abgebogen wird.
Ja, genau, richtig.
So, wenn wir da, von da aus mal ein bisschen tiefer in den Marketing-Mix reingehen. Ich meine, ihr habt jetzt schon auch eine solide Historie. Das heißt, ihr seid ja mit klassischem Marketing auch groß geworden. Ihr macht ja auch noch sehr, sehr viel. Kannst du da mal Einblicke geben, wie ihr da gerade aufgestellt seid, wie viel ist digital, wie viel ist analog noch im Marketing, so um da mal so einen ersten Status quo zu verstehen?
Ja, also man muss ganz klar sagen, dass die Baubranche und auch unsere Zielgruppen im Hinblick auf das Thema Hausbau, aber auch wenn man sich viele Architekturbüros oder auch eben gewerbliche Endverbraucher anguckt, schon noch sehr printaffin ist. Und dementsprechend es bei uns definitiv so ist, dass wir die digitalen Maßnahmen zunächst erstmal on top entwickelt haben, draufgesetzt haben, weil wir immer ganz, ganz vieles von dem analogen Marketing nach wie vor benötigen. Es ist sicherlich so in den letzten 2 bis 4 Jahren, würde ich sagen, hat es sich etwas verlagert, dass man Kanäle wie beispielsweise Printanzeigen, Werbung oder eben auch PR in Fachzeitschriften, dass man das etwas zurückgefahren hat, um es, ich sag mal, zugunsten der digitalen Kanäle. Aber es ist nach wie vor immer noch sehr wichtig und wird auch immer noch sehr stark von uns in Anspruch genommen. Und wenn man jetzt sich nochmal so anhand der Customer Journey langhangelt, dann kann man bei uns, da kommt man, glaube ich, nicht dran vorbei, sehr schön sehen, dass wir besonders in der sehr frühen Phase, in der vielleicht auch der Bedarf noch gar nicht unbedingt da ist, durch Sportsponsoring-Maßnahmen versuchen, die Marke Hörmann eben auch schon ins Bewusstsein zu bringen und am Markt zu positionieren. So die Hoffnung, dass wenn dann irgendwann der Bedarf da ist und man sich informiert über die verschiedenen Hersteller, sich dann das Gehirn erinnert und sagt, ah, guck mal, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Wo habe ich das denn gesehen? Ach ja, beim Fußball, positive Erinnerungen, die dann direkt dazu führen, dass Hörmann da irgendwo eher in Richtung Top of Mind dann ist. Und dann in der Phase, wo es tatsächlich darum geht, der Bedarf ist da, aber es ist erstmal eine frühe Orientierungsphase, greifen für uns ganz stark natürlich unsere digitalen Marketingmaßnahmen, wie das Suchmaschinenmarketing, also die Suchmaschinenoptimierung und das Suchmaschinenmarketing, aber auch teilweise Social-Media-Maßnahmen schon. Und wenn es dann immer weiter bis zum Kauf oder zur Kaufentscheidung herangeht, dann versuchen wir da in der Phase natürlich ganz stark unseren Händler ins Spiel zu bringen und zu versuchen, dass wir dann den Endverbraucher zum Händler bringen, dass unser Händler so gut ausgestattet ist, dass er den Kauf eintütet sozusagen. Das ist bei uns beispielsweise auch noch ganz, ganz wichtig, Broschüren, weil sich immer noch sagen, ganz viele Endverbraucher, die Qualität der Produkte, die sie hinterher um sich haben im Haus, durch eine Qualität der Broschüre auch ausdrückt für sie. Aber wir versuchen dann auch digital natürlich User, die auf unserer Website schon mal waren, dann nachzuverfolgen, damit sie dann möglichst irgendwann eine Angebotsanfrage auf unserer Website abgeben. Aber eintüten muss das am Ende dann der Händler, muss man sagen, in dieser sehr entscheidenden Phase. Und danach spielt natürlich dann auch ganz stark der Händler eine Rolle, weil der Händler am Ende unser Produkt auch montiert. den Eindruck der Marke auch beim Endkunden direkt vermittelt und auch hinterlässt. Das Produkt natürlich muss hinterher funktionieren. Das ist das Wichtigste bei unseren Produkten. Und dann im Optimalfall können wir dann wieder durch Social Media vielleicht auch Empfehlungsmarketing betreiben oder versuchen dann auch solche sogenannten Referenz-Stories oder Home-Stories auch in PR-Maßnahmen wieder umzusetzen. Also wir gucken wirklich in jeder Phase, welche Maßnahmen unsere Zielgruppen dann bedienen können.
Ja, man merkt irgendwie, die Komplexität nimmt im Laufe des Gesprächs nicht unbedingt ab, also mit den Themen, mit denen du dich da beschäftigst. Und du hast auch gesagt, das Thema digital kann man am Anfang einfach on top. Ihr habt das Gleiche gemacht wie vorher und dann kommen die Sachen obendrauf. Und das ist was wir bei vielen Unternehmen auch sehen. Es wird irgendwie gefühlt immer mehr an Kanälen und kaum etwas fällt weg. Du hast gesagt, so PR habt ihr vielleicht ein bisschen zurückgefahren. Gibt es Sachen, die ihr auch komplett abgeschnitten habt und sagt, das machen wir jetzt gar nicht mehr?
Nein, tatsächlich nicht bislang. Also seitdem ich im Unternehmen bin und Marketing bei Hörmann mache, das ist tatsächlich jetzt auch schon 12 Jahre lang der Fall, gibt es nichts oder ganz wenig, was wir wirklich gar nicht mehr machen. Wir haben längere Zeit unseren Händlern und auch Architekten die verschiedenen Unterlagen, mit denen sie arbeiten konnten und sollten, auch in sogenannten Ordnern zur Verfügung gestellt. Also dann konnte man sich als Architekt wirklich einen Architektenordner physisch bestellen und sich den dann ins Regal stellen. Das machen wir nicht mehr. Mhm. Und es gibt auch sicherlich einige Broschüren oder Unterlagen, Werbemittel, wobei bei denen man sich heute dazu entscheidet, die nicht mehr zu drucken, sondern die gibt es dann nur noch als PDF. Aber dass man wirklich sagt, so ein ganzer Kanal ist komplett nicht mehr da, das haben wir nicht bislang bei uns.
Und in so einer Gemengelage ist aus meiner Erfahrung auch eine der größten Herausforderungen, das alles miteinander zu verbinden, also zu verhindern, dass man da Silos hat und in Social irgendwas macht, was halt eben sonst im Content-Marketing nirgendwo aufgegriffen wird. Du hast vorhin auch PR erwähnt. Ich weiß, dein Herz schlägt für PR. Das ist so dein Background ja auch. Genau. Ich finde es auch ein völlig unterschätzten Kanal, weiß aber auch, dass ihr da extrem viel macht. Kannst du da mal Einblick geben, wie ihr PR mit dem Rest des Marketings versucht irgendwie zu verbinden?
Ja, wir haben vor circa 1,5 Jahren für uns den Newsroom-Ansatz entdeckt, der klassischerweise eigentlich aus dem Verlagswesen kommt, der aber immer mehr Einzug in große Kommunikationsabteilungen hält, weil genau diese Problematik da ist, die du eben geschildert hast. Also es werden immer mehr Kanäle und über allem steht aber Content is King. Und wenn ich die Inhalte habe, dann geht es darum, eigentlich zu gucken, kann ich diesen Inhalt ein bisschen anders aufbereitet auf mehreren Kanälen nutzen. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten kann man heute bei diesen vielen Kanälen nicht mehr effizient arbeiten. Und mit diesem Newsroom-Ansatz haben wir einen Weg für uns gefunden, dass es also in dieser Rolle des Newsroom-Managers oder bei uns Managerin jemanden gibt, die Hoheit über alle Kanäle hat und die Hoheit über alle Themen. Und sich dann wirklich als erstes ganz konzeptionell überlegt, dieses Thema, für welche Kanäle ist das relevant? Und dann tatsächlich plant, wie dieses Thema, wann, auf welchem Kanal gespielt wird und wer dafür im Team verantwortlich ist. Und also ganz wichtig dafür ist, dass man ein Thema aber auch bei einer Person hat. Dass man also nicht sagt, Person A bereitet das Thema für Social Media und für die Website vor und Person B bereitet nochmal das gleiche Thema für PR vor beispielsweise. Kommt aber immer noch ganz viel vor, auch in großen Unternehmen, weil es historisch einfach so gewachsen ist, dass die Kanäle dazu kamen, sondern wir haben dann die sogenannten Themenverantwortlichen, die haben die Hoheit über dieses Thema, bereiten das Thema auf und übergeben es dann an die Kanalverantwortlichen. Aber es arbeitet sich nur einmal diese themenverantwortliche Person in ein Thema ein, ist da der Profi sozusagen und die Kanalverantwortlichen wie ein Social Media Manager, wie ein PR-Referent, die sind dafür da, dieses Thema dann auf ihrem Kanal zu veröffentlichen.
Ja, klingt nach einem sehr soliden und vernünftigen Prozess und finde ich auch schön, wie du sagst, funktioniert halt auch nicht immer so perfekt, wie man sich das irgendwie ausdenkt. Klingt aber auch nach einem, jetzt ein bisschen böse gesagt, sehr bürokratischen Prozess. Also es dauert dann wahrscheinlich ein bisschen länger, bis ihr die Sachen dann auch an der Startlinie stehen habt. Oder täuscht das jetzt der Eindruck?
Das täuscht, würde ich sagen, weil vorher muss man ja überlegen, gab es verschiedene Personen, die sich in das gleiche Thema einarbeiten mussten, parallel. Und der eine hat es vielleicht ein bisschen schneller gemacht, der andere hat es ein bisschen langsamer gemacht. Und dadurch, dass man jetzt wirklich diese Themenspezialisten haben, die ja auch sich sowieso nur mit diesen Themen beschäftigen und deshalb da auch schon großes Vorwissen haben, geht das eigentlich, so ist unsere Erfahrung jetzt, sogar schneller und beschleunigt den Prozess auch.
Habt ihr für den Newsroom ein eigenes Tool gebaut oder setzt ihr da auf eine fertige Lösung?
Wir haben uns für das Tool Dirico entschieden, das allerdings jetzt umbenannt wurde in Communications Control, sind da tatsächlich aber noch in der Etablierung des Tools, weil es eben gar nicht so einfach ist, einen riesen Themen- und Kanalplan und die verschiedenen Redaktionspläne in ein so neues Tool umzuswitchen und dann ja auch zu definieren, wer arbeitet wie, wann mit dem Tool, wie sind die Freigabeprozesse. Da ist also tatsächlich auch viel Administratives notwendig. Das ist aber einmal initial notwendig und auch viel Arbeit, aber danach sind wir davon überzeugt, dass es noch viel effizienter sein wird als davor.
Und macht ihr das dann jetzt pilotweise in Deutschland und rollt es dann auf die anderen Länder aus oder wie ist da euer Plan, eure Vorgehensweise?
Ja, genau. Also wir haben uns schwerpunktmäßig vor allen Dingen für dieses Tool auch entschieden, weil wir da uns international ganz tolle Erfolge versprechen. Wir haben damals uns auch mit anderen Referenzkunden ausgetauscht, die es auch schon international nutzen. Wir etablieren das jetzt gerade in Deutschland, setzen da auch, ich sag mal, eine Guideline zur Nutzung dieses Tools auf und haben jetzt aber immer schon die Kollegen, die es später dann auch international ausrollen sollen, immer mit im Boot, damit die immer schon mitdenken können. Und dann werden wir das vermutlich so ab nächstem Jahr auch den ersten Ländern zur Verfügung stellen können. Der große Vorteil bei dem Tool ist eben, dass wir dann auch international eigentlich von Content profitieren können, weil man in dem Tool kann jedes Land eigenen Redaktionsplan aufsetzen, aber man kann die Redaktionspläne der anderen Länder einsehen, sich da inspirieren lassen und man kann aber auch aus Deutschland, aus dem Headquarter heraus sagen, nächstes Jahr im September gibt es ein Thema, das sollen bitte alle spielen beispielsweise. Und darin sehen wir wirklich einen großen, großen Fortschritt, weil Content is King gilt auch nicht nur in Deutschland, das gilt weltweit.
Aber das bringt mich direkt zu einer nächsten Frage, die ich bei jedem Unternehmen, was international agiert, immer sehe, dass es eine Herausforderung ist. Und du hast nämlich gerade gesagt, es gibt Guidelines. Und es gibt halt eben auch Themen, die werden aus dem Headquarter vorgegeben für alle. Und wie handhabt ihr das? Also wie lose ist die Leine der internationalen Dependancen? Also haben die komplette Freiheiten oder habt ihr weite Leitplanken, wo sie sich viel anpassen oder drin bewegen können, um es halt eben zu lokalisieren? Oder habt ihr relativ strenge Vorgaben, auch was das Thema Wording, Corporate Design etc. angeht?
Also Hörmann ist grundsätzlich ein sehr dezentral geprägtes Unternehmen, sodass jeder Standort weltweit schon große Entscheidungsfreiheiten und auch Gestaltungsspielräume hat. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass die Standorte weltweit ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Es gibt natürlich größere Vertriebsgesellschaften, die dann auch eine eigene Marketingabteilung mit mehreren Personen haben und einer Marketingleitung. Dann gibt es aber auch ganz, ganz viele Standorte, die noch nicht mal eine Marketingabteilung haben, sondern bei denen die Vertriebsleitung so ein bisschen Marketing mitmacht. Und danach würde ich sagen, orientiert sich das auch ganz stark, wie weit vorne die Unternehmen sind im Marketing. Und bei uns gilt ganz stark, nichts ist verboten, würde ich mal sagen. Also es ist explizit gewünscht, dass die Länder, die da natürlich auch gut aufgestellt sind, auch eigene Ideen einbringen, auch entwickeln, auch gerne auch länderspezifische Kampagnen entwickeln. Wir möchten nur immer gerne im Boot sein. Weil, warum? Wichtig ist, wir sind natürlich, wenn man so möchte, so ein bisschen die Corporate Design Polizei. Also darauf müssen wir achten, dass die Marke einfach weltweit ihren Wiedererkennungswert behält. Und zum anderen, das ist eigentlich bei uns der Hauptpunkt, wollen wir ja gerne von guten Ideen wissen, um sie eventuell auch in Deutschland und in anderen Ländern nutzen zu können. Und deshalb sagen wir immer, dass wir gerne im Entstehungsprozess schon einbezogen sein wollen Und dann denken wir natürlich mit, schauen wir auch, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, gibt es beispielsweise schon eine Basis, irgendwie gab es schon mal eine ähnliche Kampagne, gibt es schon Werbemittel, auf denen man aufsetzen kann, gibt es zum Beispiel schon Landingpages, die man dafür nutzen kann als Grundgerüst, damit die Länder, damit nicht Kosten in Ländern entstehen, die eigentlich unnötig sind. Ne? Also das ist eigentlich so die Vorgehensweise, wie wir das machen. Und weil es aber diese Heterogenität gibt zwischen, wie gut sind die Länder aufgestellt, muss man sich vorstellen, dass Länder, die eben nicht so weit sind und keine eigenen Marketing-Experten haben, schnell abgehangen sind, weil sie einfach gar nicht die Kapazitäten haben, sich darum zu kümmern. Und dafür haben wir ein Service-Level-Konzept entwickelt, sodass wir den Ländern verschiedene Arten und einen verschiedenen Umfang an Support anbieten, sodass wir für ganz kleine Länder, die selber niemanden haben, ganz, ganz viele Dinge bei uns im Headquarter übernehmen, wie die Pflege der Website beispielsweise oder auch manche Medialeistungen im Land. Heißt aber auch, dass sie natürlich grundsätzlich weniger Marketing machen, weil wir das sonst gar nicht leisten könnten. Aber sie sollen eine Basis haben. Und bei größeren Ländern, die kriegen von uns weniger Support, da geht es dann wirklich ganz stark über Guidelines, wo wir eben sagen, wir haben für alle möglichen Dinge Content, Performance Marketing oder auch Social Media haben wir Guidelines, bei denen wir aus dem Headquarter sagen, das sind die Dinge, die uns wichtig sind und bei denen wir uns wünschen, dass ihr euch auch daran haltet. Und abgesehen davon könnt ihr aber komplett auf der grünen Wiese frei agieren.
Ja, sehr spannend, aber wahrscheinlich auch, sag ich mal, eine große Lernkurve, die da irgendwo drin ist, weil die Länder ja dann auch wahrscheinlich auch sehr stark abhängig davon, wer da gerade auch so die Verantwortung hat, wahrscheinlich sich auch dann sehr unterschiedlich entwickeln.
Ja, definitiv. Aber ich muss sagen, also wirklich ausnahmslos kann man sagen, wird dieses Konzept von den Ländern auch ganz stark begrüßt, weil sie es super finden, dass man eigentlich diesen Mix hat aus Gestaltungsfreiheit und trotzdem aber Support, Beratung durchs Headquarter.
Ich würde noch gerne noch mal einen Schritt zurück machen zum Thema Content. Und ich finde diesen Newsroom-Ansatz extrem spannend. Was mich dabei interessiert, ist, wie kommt ihr auf die Themen? Wie definiert ihr die Themen, die ihr setzen wollt? Und wie verknüpft ihr das dann auch mit anderen Aktivitäten? Also zum Beispiel, wie verknüpft ihr das mit dem Thema SEO, also einfach Content-Marketing für Suchmaschinenoptimierung oder halt eben auch mit LinkedIn, wenn es darum geht, sowohl die Unternehmensseite vielleicht als auch das Thema einzelne Profile von Mitarbeitenden zu pushen. Also wie ist so da eure Herangehensweise?
Also man muss so ein bisschen unterscheiden. Wir haben zum einen Fokusthemen, die wir uns jedes Jahr auferlegen beziehungsweise mit der Geschäftsleitung definieren. Das kann eine Kampagne sein, die in dem Jahr aufgesetzt wird. Das kann aber auch ein neuer Produktbereich sein. Das können auch bestehende Produkte sein, die forciert werden sollen. Und das können auch, ich sag mal, Konjunktur oder auch anlassbezogene Themen sein, wie beispielsweise in diesem Jahr jetzt Energieeffizienz, was besonders natürlich an Bedeutung gewinnt aktuell aufgrund der gestiegenen Preise. Das ist so die eine Seite und da überlegen wir wirklich sehr konzeptionell auch bei diesen Themen, Kampagnen, welche Produkte passen da mit rein, an welche Zielgruppen wendet sich das und über welche Kanäle können wir jetzt dieses Thema am besten an unsere Zielgruppen herantragen. Da würden wir dann beispielsweise auch mit einer SEO-Recherche mal anfangen und auch gucken, wonach suchen die Leute, würden dann versuchen, diese Inhalte natürlich bestmöglich auf unserer Website oder unseren Kanälen einfach auch abzubilden durch Tipps oder eben eher contentgetriebene Inhalte, würden aber auch schauen, dass wir solche Kanäle wie LinkedIn nutzen, um dann diese Zielgruppen halt auch sehr spezifisch ansprechen zu können. Den Corporate Influencer Ansatz, den erarbeiten wir tatsächlich gerade, den haben wir aber noch nicht ausprobiert. Von daher kann ich da gar nicht so viel aktuell was zu sagen. Wäre vielleicht mal eine Fortsetzung im nächsten Jahr. Und das ist so die eine Seite, sind so die größeren Themen, /Kampagnen. Und den anderen Punkt, den wir aber auch ganz stark haben, sind kleinere Themen wie ein Produkt entfällt, eine Oberfläche bei einem Produkt entfällt, ein Produkt wird umbenannt. Das sind natürlich auch Themen, mit denen wir uns fast, ich würde mal sagen, im Arbeitsalltag beschäftigen müssen und die wir auch über die verschiedenen Kanäle alle umsetzen müssen. Und so gliedert sich das im Prinzip in die Themen, die wir bearbeiten und ja, wie wir da vorgehen generell.
Und bei diesen Themen, was mir in der Baubranche sehr stark aufgefallen ist in den letzten, ja, sag ich mal, anderthalb bis zwei Jahren, ist das Thema Nachhaltigkeit, was sehr groß geworden ist. Ich war jetzt auch im Frühjahr auf der Baumesse, wo ihr auch einen Riesenstand hattet und da gemerkt, so, da wandelt sich gerade eine ganze Menge. Inwieweit ist das, spielt das bei euch eine große Rolle, also im Unternehmen, kommunikativ, und inwieweit wird das von Kundenseite aus auch nachgefragt?
Bei Hörmann ist das Thema schon viel, viel länger auf der Agenda, muss man sagen. Also Hörmann war einer der ersten Industrieunternehmen, ich glaube Industriegroßkunden von Naturstrom, schon vor vielen, vielen Jahren. Und wir haben schon vor vielen Jahren 100% unseres Strombedarfs durch Ökostrom gedeckt. Einfach deshalb, weil das unserer Familie, wir sind ja ein Familienunternehmen, sehr wichtig ist. Also immer schon ging es bei uns, bei Hörmann, darum, langfristig zu denken, langfristig zu handeln und eben auch sowohl wirtschaftlich, aber auch sozial und umwelttechnisch so zu handeln, dass es für nachfolgende Generationen auch immer noch interessant und relevant sein wird. Und von daher sind wir nicht so auf diesen Hype aufgesprungen, würde ich sagen, sondern wir machen es einfach schon lange, was uns jetzt sehr zugutekommt, würde ich sagen, weil Greenwashing ist auch in aller Munde, muss man sagen, weil relativ viele jetzt irgendwie versuchen, schnell auf diesen Zug aufzuspringen und zu sagen, wir sind ja auch irgendwie CO2-neutral, dadurch, dass sie durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ihre Ausnahmen, also ihren Ausstoß kompensieren. Das alleine rechtfertigt aber nicht, dass man sich klimaneutral nennen darf, sondern man muss in erster Linie versuchen, all das, was geht, selber zu reduzieren, also durch reduzierende Maßnahmen schon möglichst CO2-Ausstoß vermeiden. Und nur das, was man dadurch eben nicht reduzieren kann, das kann man dann anschließend durch solche Klimaschutzprojekte kompensieren.
Wie wichtig ist euren Kunden das? Also wie stark fragen sie danach, wie stark hinterfragen sie auch, was ihr da macht? Also ob das jetzt, wie du sagst, Greenwashing einfach nur so ein Feigenblatt ist und ja, wir pflanzen da ein paar Bäume, oder wie tief graben die danach?
Also wir haben auf der Messe Bau dieses Jahr gemerkt, dass ein ganz großes Interesse da ist und wirklich auch sehr intensiv sich damit beschäftigt wurde, ganz viel nachgefragt wurde. Und insbesondere in dem Bereich Industrie und Objektbau scheint das jetzt ein großes Thema zu sein und zu werden, dass man auch klimaneutrale oder man sagt heute CO2-neutrale Gebäude bauen möchte. Und dann natürlich Voraussetzung ist, dass alle Prozesse, die mit diesem Bau und auch den Produkten zusammenhängen, auch CO2-neutral sind. Bei dem privaten Endverbraucher würde ich sagen, ist das Bewusstsein in den letzten Jahren auch viel, viel stärker geworden. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es ganz in der Endphase mit ein Zünglein an der Waage sein kann. Da bin ich auch überzeugt von. Ich glaube aber, dass es noch nicht so ist, dass es der ausschlaggebende Kaufentscheidungsfaktor ist.
Ja, spannende Entwicklung. Ich hatte auch mit anderen Kunden von uns auf der Bau gesprochen und die meinten halt eben auch, das Thema wird definitiv größer und es ist jetzt nicht mehr nur so nice to have, sondern es ist tatsächlich im Industriebereich, im B2B-Bereich, ist das einer der entscheidenden Faktoren, insbesondere wenn es halt auch um öffentliche Aufträge geht. Nehmt ihr das auch so wahr?
Ja, genau, das sehen wir auch. Und das hören wir auch durch unsere Gespräche mit unseren Objektpartnern. Insbesondere, dass das immer wieder thematisiert und auch nachgefragt wird.
Inwieweit stellt ihr das dann jetzt auch in der Kommunikation weiter nach vorne? Weil du sagst jetzt auch schon, ihr macht das eigentlich schon, so wie am Nachhaltigkeit gemacht, bevor es cool wurde, so ungefähr. Inwieweit ist das jetzt auch kommunikativ etwas, was ihr deutlich mehr an die Rampe stellt? Oder seid ihr da eher zurückhaltend, weil das Thema Greenwashing gerade dann irgendwie einem eher fast schon auf die Füße fallen kann, wenn man es zu stark pusht?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, das uns gerade sehr stark beschäftigt, weil es ein schmaler Grat ist und weil es bei uns total schade wäre, wenn man da irgendwie irgendeinen Verdacht hegen würde, weil es eben bei uns wirklich so ist, dass wir uns schon ganz lange damit beschäftigen und der Schwerpunkt bei uns auch wirklich auf den reduzierenden Maßnahmen liegt. Deshalb, also wir wollen das natürlich jetzt, weil wir auch einer der ersten sind, die jetzt CO2-neutrale Produkte anbieten, natürlich auch in unserer Kommunikation in jegliche Richtung, in jegliche Zielgruppen stark nutzen und sind auch gerade dabei, das ganz stark in unserer Kommunikation zu verankern. Was uns eben so ein bisschen hindert oder was den Zeitplan etwas verzögert, ist tatsächlich, dass wir uns da rechtlich absichern wollen und da auf der sicheren Seite sein wollen, dass wir es auch so kommunizieren, dass der Endverbraucher oder derjenige, der einfach diese Information erhält, immer direkt die ergänzenden Informationen und die erklärenden Informationen dazu auch bekommt, damit irgendwie kein falscher Eindruck entsteht.
Ja, ich glaube, es ist eine riesen Herausforderung, aber wie du es auch sagst, es wäre sehr schade, wenn man es irgendwie nicht machen würde.
Genau.
Ein letztes Themengebiet würde ich gerne noch mit dir anschneiden und das ist immer das, was mich auch brennend interessiert, und zwar Zahlen, Daten, Fakten. Also so, wie sieht ein Reporting aus, auf das du schaust? Was sind so Kennzahlen, an denen du dich orientierst? Was sind KPIs? Was sind, sag ich mal, beisteuernde Metriken, die für dich relevant sind? Kannst du da mal ein bisschen Einblick geben? Fangen wir damit mal an. Was ist so die Zahl, die du dir jeden Tag eigentlich anschaust? Gibt es da eine?
Ja, jeden Tag vielleicht nicht, muss ich auch dazu sagen, jede Woche schon. Und da geht es bei uns ganz stark um Leads. Weil wir besonders unsere digitalen Maßnahmen, wo man es ja am besten auswerten kann, wo man am besten auf Zahlen schauen kann, sehr stark auf die Lead-Generierung ausgelegt haben. Und deshalb schaue ich schon jede Woche darauf, wie viele Leads über unsere verschiedenen Kanäle reingekommen sind. Was ich mir aber auch anschaue, sind natürlich Entwicklungen in den Visits oder halt auch, ob wir besonders viele neue Besucher oder eben auch mal keine oder wenig neue Besucher auf der Website hatten. Warum finde ich das immer so interessant? Weil ich da für mich schon auch daraus ableite, was so unsere ergänzenden Maßnahmen wie Social Media oder auch Display Marketing, was die so bewirken können, weil das sind ja klassischerweise Maßnahmen, über die wir dann neue Nutzer auf unsere Website bringen wollen. Und deshalb sind das, sage ich mal, die Haupt-KPIs, die ich mir wirklich sehr regelmäßig ansehe. Und dann schaue ich mir quartalsweise dann wirklich den großen Rundumblick an. Also da gehe ich eben tiefer auch in einzelne Kanäle rein und schaue, wie viel Budget wir wo eingesetzt haben, was die Ergebnisse dafür waren, wie die einzelnen Maßnahmen ineinander greifen. Und im Halbjahr erstellen wir dann auch einen Management Report, das wir dann auch mit der Geschäftsleitung besprechen.
Und ihr macht ja auch eine ganze Menge, ich meine, so im Awareness-Bereich, Upper Funnel-Bereich, neudeutsch gesagt. Wie messt ihr das oder was sind so, hast du Metriken, auf die du da schaust? Was, wenn du Sport-Sponsoring machst, ist, ja, kann man halt keine Leads dranhängen.
Genau, ja, also wir bekommen natürlich auch Auswertungen dann von den Fernsehsendern, wie viele Minuten die Hörmann-Bande dann im Sichtbereich war. Daraus kann man jetzt zumindest ableiten, wie sichtbar wir waren, aber nicht, wie viele es gesehen haben. Das muss man auch dazu sagen. Wir schauen dann aber natürlich auch rund um solche Spiele. Gab es vielleicht auch ein erhöhtes Aufkommen auf Social Media oder auf der Website, wobei man das eigentlich auch nicht so richtig heranziehen kann, weil diese Maßnahme ja eine ist, die eigentlich sehr, sehr langfristig wirkt. Und was da tatsächlich die einzige Möglichkeit ist, ist Marktforschung, dass man immer in gewissen Abständen, wir machen das meistens so alle 3 bis 4 Jahre, wirklich eine größer angelegte Marktforschung machen innerhalb unserer Zielgruppen und da gucken, wie ist da unser Bekanntheitsgrad und auch unsere Beliebtheit. Und davon leiten wir schon auch ab, dass das auch sehr stark mit diesen Maßnahmen zusammenhängt.
Okay, ja, stelle ich mir auch schwierig vor, so diesen Spagat hinzubekommen zwischen Performance-Marketing-Maßnahmen, die sehr granular, sehr kleinteilig messbar sind, und dann die anderen Maßnahmen, wo so ein bisschen Spray and Pray, so wir hoffen, dass es genau die Wirkung erzielt, die wir erzielen wollen. Auf der anderen Seite, ihr macht das schon so viele Jahre, also insofern werdet ihr da ja auch in der Vergangenheit einige richtige Entscheidungen getroffen haben.
Ja, das zeigen zumindest die Ergebnisse dieser Marktforschung.
So, das war jetzt ein sehr spannender, sehr breiter und auch teilweise tiefer Überblick über das Marketing bei Hörmann. Ich fasse mal ein bisschen zusammen, was ich so mitgenommen habe. Also für alle, für die Hörmann noch nicht ganz klar war, was ihr alles macht. Schöne Formulierung, alle Löcher am Hausbau stopfen, bis auf die Fenster. So, da muss man sich, die muss man sich woanders holen. Aber ihr seid auch sehr viel im Industrie- und Objektbau unterwegs. Weltweit aktiv, über nutzt die Produktionsstandorte und macht in der keinen Direktvertrieb an Endverbraucher, sondern an die Endverbraucher nur über den qualifizierten Fachhandel, über die Handwerker und im Objektbau, Mischgeschäft direkte Endkunden, also B2B-Kunden oder halt eben auch über Architekten. Die Kommunikation im Marketing geht immer an die Endverbraucher mit dem Ziel, Pull-Maßnahmen dazu aktivieren, also dass die Endverbraucher auf die Händler zugehen und da dann die Marke Hörmann einfordern und nichts anderes haben wollen quasi. Und im B2B-Geschäft ist dann der Fokus Marketing mit Hörmann, also dass die Händler, dass den Händlern geholfen wird, dass sie Hörmann-Produkte gut verkaufen können. Das Marketing-Team umfasst ungefähr 30 Leute, nochmal unterteilt in verschiedene Gruppen. Und ein sehr spannender Punkt, den ich fand, ist das Thema Customer Journey bei euch, nämlich dass der Kaufentscheidungsprozess bei euch sehr komplex ist, kann man sich, wenn man sich das Portfolio anschaut, sehr gut vorstellen. Und ihr geht über Personas dran und schaut in Form von Interviews, wie sah der Kaufentscheidungsprozess eigentlich wirklich aus und wo könnten da Lücken sein, wo wir noch nicht so präsent sind, wie wir sein könnten. Das ist dahingehend wichtig, weil der Prozess länger dauert. Du hast am Beispiel genannt, eine Haustür dauert vielleicht auch mal 9 Monate oder noch länger vom ersten Kontakt bis dann zur Entscheidung. Und da müsst ihr über viele Kanäle präsent sein, denn die Zielgruppe ist leider noch printaffin. Das heißt, also ihr kommt auch über schöne Broschüren, schöne Kataloge nicht drum herum und müsst halt eben auch dafür sorgen, dass die Händler genau diese Materialien dann auch an die Leute vergeben. Um überhaupt auf das Radar der Zielgruppe zu kommen, wird viel in Awareness, in Upper Funnel investiert, also Sportsponsoring, sodass die Leute einfach auch die Marke schon mal auf dem Schirm haben und sich dann auch vorstellen können, diese dann halt eben auch bei einer Kaufentscheidung zu berücksichtigen. Die große Herausforderung ist einfach, die Menschen zum Händler zu treiben und da zu sagen, ich will die Hörmann-Tür oder das Hörmann-Tor oder am besten, ich will eigentlich jedes Loch hier von Hörmann irgendwie zugestopft kriegen. Ein sehr großes Thema bei euch und sehr spannend, hast du einen schönen Einblick gegeben, ist das Thema Content und PR. Also ihr habt einen eigenen Newsroom aufgebaut, wo ihr Content an einer zentralen Stelle verwaltet und aufbaut und eine Person hat dann die Hoheit darüber, welche Themen werden da gespielt und in welche Kanäle werden diese Themen dann auch ausgerollt, was ich bei der Breite an Portfolio und auch der Vielzahl an Kanälen, die ihr bedient, für einen sehr smarten Weg halte, um da Struktur reinzukriegen. Und entgegen meiner ersten These ist das alles andere als Bürokratie, sondern sorgt eher für eine höhere Geschwindigkeit. Beim Thema Internationalisierung mit so vielen Märkten, auf denen ihr aktiv seid, ist die Vorgehensweise nichts ist verboten. Das heißt, die Länder bekommen Guidelines, sie bekommen gewisse Rahmenbedingungen und sollen sich aber auch dann innerhalb ihres lokalen Marktes auch ein bisschen austoben, eigene Ideen mit einbringen. Wichtig ist nur, dass die Rückkopplung zur Zentrale da ist, sodass dann da halt eben entsprechend auch, ja, gegen, sag mal, dass nicht jedes Land bestimmte Fehler selber rausfindet, muss und dass die Länder halt eben auch voneinander lernen, ist eine ganz wichtige Vorgehensweise. Ein super spannendes, wichtiges Thema und ein stark wachsendes, das Thema Nachhaltigkeit, was bei euch schon sehr, sehr lange auf der Agenda ist und was jetzt halt eben in der Kommunikation die Herausforderung ist, wie viel darf man nach vorne stellen, ohne dass die Leute halt eben das Gefühl bekommen, ja, es ist jetzt so ein bisschen Greenwashing in diese Richtung, aber wie du sagst, es ist vertrieblich zunehmende Relevanz, weil die Leute insbesondere so im Industriebau da auch drauf achten und das ist dann halt eben auch ein entscheidender Faktor, ob man den Zuschlag bekommt für ein Projekt oder nicht. Und was so die Kennzahlen angeht, ist bei euch natürlich die Herausforderung, ihr macht Performance-Marketing, wo man auf Leads etc. schauen kann und auf der anderen Seite, dass die Awareness-Maßnahmen, wo eher die Marktforschung dann das Vehikel ist, um rauszufinden, ob das, was man macht, wirklich funktioniert. Das heißt, die Markenbekanntheit steigt, die Popularität der Marke und das muss man halt dann in Einklang bringen. So, das ist alles so, was ich jetzt hier mitgenommen habe. Zusammengefasst würde ich sagen, sehr komplexe Gemengelage. Ihr bedient sehr viele Kanäle und da scheint das Thema Struktur und Prozesse innerhalb der Marketingorganisation eine große Herausforderung, aber halt eben auch die entscheidende Komponente zu sein, um das Ganze erfolgreich zu steuern. So, Lisa, das ist meine Zusammenfassung. Was habe ich vergessen?
Ich hätte es nicht besser und perfekter zusammenfassen können. Vielen Dank.
Das freut mich dann zu hören. So, Lisa, vielen Dank für die Einblicke. Es ist nicht selbstverständlich, dass Unternehmen da sich so auch unter die Haube schauen lassen. Ich hätte noch, glaube ich, hier locker 30 weitere Fragen. In Anbetracht der Zeit wollen wir die Hörerinnen und Hörer mal damit verschonen. Vielleicht setzen wir das einfach an anderen Stelle fort. Dann werfen wir mal einen Blick auf euer Corporate Influencer Programm und gucken auch mal, wie sich das Thema Kommunikation und Nachhaltigkeit weiterentwickelt haben, wenn du da Zeit und Lust für hast.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Wunderbar. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da waren viele Impulse drin, insbesondere glaube ich auch bei dem Thema Newsroom und Content können sich einige Unternehmen da doch schöne Inspirationen rausnehmen. Und dann danke ich dir für die Aufmerksamkeit, wünsche viel Spaß bei der Adaption der Ideen und nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und mit 5 Sternen zu bewerten, dann machst du mir eine sehr, sehr große Freude und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!